Krankheit muss kein Schicksal sein. Krank sein, Krankheiten gehören zu unserem Leben und seit dem letzten Jahr vor allem die Angst davor, krank zu werden. Sie gehört zu unserem Alltag dazu. Wenn manche Lebensbereiche von Krankheit betroffen sind, dann ist das sehr schlimm. Wenn alle Lebensbereiche vom Kranksein, von einer bestimmten Krankheit betroffen sind, dann wird Krankheit zum Schicksal. So wie bei diesem Mann in unserem Text. Er konnte nicht gehen. Gelähmt. Er ließ sich buchstäblich durchs Leben tragen und hatte auch mindestens 4 gefunden, die das taten für ihn. Er wird uns hier vorgestellt eben als der Gelähmte. Sein Kranksein, seine Erkrankung ist zum Markenzeichen seiner Identität geworden. Der erste Gedankenkreis, manchmal bin ich wie gelähmt. Es muss nicht das ganze Leben so sein wie bei ihm, dass man nicht auf eigenen Füßen stehen kann, vorwärts kommt, dass man den Lebensweg nicht unter die eigenen Füße nehmen kann. Es reicht auch zuweilen, wenn einzelne Lebensbereiche, einzelne Körperteile, einzelne Momente in unserem Leben uns das Gefühl vermitteln, ich komme nicht vom Fleck, ich bin wie gelähmt. Diese Geschichte erinnert mich an eine Klientin damals, Anfang 30, in meiner Praxis in Duisburg. Sie hatte immer wieder Lähmungserscheinungen in ihrem rechten Arm. Sie arbeitete als Sekretärin und diese Lähmungserscheinungen traten immer dann auf, wenn der Chef ihr sehr viel Arbeit gleichzeitig aufoktroyierte und sie nicht wusste, was soll ich als erstes machen. Alle Bemühungen der Neurologen und auch der Orthopädie fruchteten nicht auf Dauer. Und so kam sie wahrscheinlich in der Ahnung, dass es mit der Seele etwas zu tun haben könnte, in meine Praxis. Und wir schauten uns den lebensgeschichtlichen Hintergrund dieser Erkrankung, dieser Lähmungserscheinung an. Und dabei fiel auf, dass sie immer wieder als junges Mädchen und auch als Jugendliche von ihrem Vater verprügelt wurde. Und sie sich mit diesem Arm, eben mit dem rechten Arm, dann wehrte und vor allen Dingen das Gesicht davor schützte. Am liebsten hätte sie mal kräftig zurückgeschlagen, aber das traute sie sich natürlich nicht, denn es hätte ihre Lage ja noch schlimmer gemacht. Und so gelang es, bei dieser Einsicht in diesen Zusammenhang, ihr die Möglichkeit zu geben, einmal tatsächlich zurückzuschlagen, symbolisch, auf meinen sogenannten Aggressionsblock, den ich damals in der Praxis hatte, den Vater mal kräftig zu verprügeln, eben mit diesem Arm. Und das Erstaunliche war, danach, es dauerte einige Sitzungen, tauchten die Probleme nicht wieder auf. Allerdings lernte sie auch in diesem Beratungsprozess, sich verbal abzugrenzen und ihre Abwehr nicht mehr an den Körper, an den Arm zu delegieren, sondern immer dann, wenn es ihr zu viel wurde, das anzumerken und ihre Sprache zu benutzen, um sich abzugrenzen. Manchmal bin ich wie gelähmt. Innere Konflikte können unser Leben lähmen, die wir nicht lösen, die wir mitschleppen, an die wir uns manchmal sogar so gewöhnt haben, dass wir sie gar nicht aufgeben möchten oder gar nicht lösen möchten, weil wir haben damit gelernt zu leben, kommen aber nicht wirklich von der Stelle und werden unzufrieden und unglücklich. Entscheidungsunfähigkeit. Nach links oder nach rechts zu gehen, führt dazu, auf der Stelle stehen zu bleiben und nicht voranzukommen. Nicht die Dinge anzupacken, die anzupacken sind, die Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, um weiterzukommen, um das Leben in die eigene Hand zu nehmen oder den Lebensweg unter die eigenen Füße. Natürlich gehört auch Schuld dazu. Schuld vergiftet nicht nur unsere Seele, sondern sie lähmt auch unseren Wachstumsprozess. Sie lähmt unsere Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Sie legt sich wie ein Schleier auf unsere Seele und lässt alles in einem trüben Licht erscheinen und nimmt uns den Mut voranzugehen und zu tun, was nötig ist. Schuld lähmt das Leben. Und bei manchen habe ich sogar festgestellt, dass Angst ein starker Faktor ist, der das Leben lähmt. Und besonders bei Christen sogar die Angst davor, schuldig zu werden. Ich denke so an manche aus meiner Zeit als Gemeindepastor, die trauten sich nicht, etwas zu tun, wonach ihnen eigentlich ist, was sie gerne mochten und wollten. Sie trauten sich aber nicht, weil sie dachten, vielleicht versündige ich mich dabei. Und Gott mag das nicht. Und ich lade Schuld auf mich. Und so wurde manche Erfahrung einfach vermieden oder nicht gemacht. Und so umklammerte dann die Angst vor dem Schuldigwerden die Lebensenergie. Und man wurde mit der Zeit natürlich auch unzufrieden und sogar verbittert. Und manchmal entwickelten solche Menschen, solche Christen, solche Geschwister auch eine Wut auf Gott, der ihnen so viel Angst beigebracht hat durch andere. Und ein verzerrtes Gottesbild war die Erklärung für diese Angst. Manchmal bin ich wie gelähmt. Gut ist es, wenn man dann so Freunde hat wie dieser Mann, die einen auf den rechten Weg bringen. Und der rechte Weg ist hier der Weg zu Jesus. Sie bringen ihn vor seine Füße. War ein bisschen umständlich, war auch ein bisschen, nicht so ganz legal, Sachbeschädigung, das Dach da aufzudecken. Ich erinnere mich auch an diese Bilder aus der Kinderbibel, aus den Kindergeschichten. Damals hat mich das eher begeistert. Die hatten was drauf, die trauten sich was. Heute denke ich, die haben schon viel gewagt, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, vor allen Dingen wahrscheinlich mit dem Hausbesitzer sich anzulegen, das Dach abzudecken und ihren Freund dort vor Jesu Füße zu legen. Aber sie taten genau das, was nötig war. Und manchmal braucht es Mut, um Menschen wirklich zu Jesu Füßen zu legen. Wir tun das ja häufig, wenn wir gemeinsam beten für unsere Kranken in der Gemeinde oder im Familienbereich oder in der Nachbarschaft. Wir legen sie Jesu zu Füßen und wir tun gut daran, denn da gehören sie auch hin, die Kranken. Zweitens, du bist mein Kranker. Nun liegt er also da, Jesus unterbricht wahrscheinlich seine Rede und schaut diesen Mann an und stellt Kontakt her, indem er ihn anspricht. Du bist mein Sohn. Oder genau hier nach Luther, jetzt muss ich gucken, wo ich das hier finde in diesem Text. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Eine merkwürdige Anrede. Er spricht ihn noch nicht mal mit Namen an. Mein Sohn. So reden wir mit unseren Kindern, Eltern. Väter und Mütter, mein Sohn, meine Tochter. Warum spricht Jesus diesen Mann so an? Ich vermute, er kennt die Lebensgeschichte dieses Mannes, so wie er unsere Lebensgeschichte auch kennt, von Anfang an. Und er weiß, was diesem Mann widerfahren ist. Damals in dieser Gesellschaft war es wesentlich der Vater, der das Schicksal der Kinder mitprägte. Heute ist es bei uns ein bisschen ausgeglichen. Die elterliche Beziehung ist die prägendste Beziehung in unserem Leben. Sie gestaltet unser Lebensschicksal so stark mit wie keine andere Beziehung. Sie prägt unser Leben von Anfang an und zwar so, dass wir erstmal gar keinen Ausweg da, keine Alternative haben. Sie bestimmt unser Leben. Sie bestimmt unser Schicksal. So wie bei diesem Mann. Und ich stelle mir vor, der Vater dieses Mannes hat ihm immer wieder einmal solche Sätze gesagt oder in dem Umgang mit ihm ihn spüren lassen: Du kannst nichts. Du kriegst nicht auf die Reihe. Du bist eigentlich ein Versager. Du kriegst nichts gebacken. Aus dir wird nie was. Es gibt ja solche Väter, die es nicht ertragen können, dass die Kinder neben ihnen größer werden, schlauer werden, besser werden, die sie niederhalten müssen, klein halten müssen. Und wer solche Sätze immer wieder hört oder einen solchen Vater hat, in einer solchen Beziehung aufgewachsen ist, der fängt an, das auch natürlich für sich selber zu glauben. Ja klar, wir übernehmen ja erstmal die Zuschreibungen, die Sicht auf unser Leben als Heranwachsende, die wir von unseren Eltern gehört haben. Wir glauben das ja auch, haben wir erstmal auch keine Alternative. Und so fing dieser Mann, denke ich mir, an zu glauben, ja, ich kann tatsächlich nichts. Ich kriege nichts auf die Reihe. Ich schaffe nichts. Und dann lasse ich es eben auch. Dann lasse ich mich hängen. Dann sollen die anderen doch machen. Ich übernehme keine Verantwortung für mich. Ich kann es ja sowieso nicht, also lasse ich es die anderen tun. Und so hat er auch welche gefunden, die für ihn die Verantwortung übernommen haben, die ihn durchs Leben trugen. Jesus spricht ihn mit dieser Anrede an, um ihm deutlich zu machen, von jetzt an ist nicht mehr deine väterliche Prägung dein Schicksal, sondern von jetzt an bin ich dein Schicksal, mein Sohn. Du und ich, wir gehören zusammen. Du bist mein Kranker. Er lädt ihn ein in die Beziehung zu sich. Und damit kommt in das Leben des Mannes eine Kraft, die er vorher nicht kannte. Denn Jesus verbindet ihn mit der Quelle des Lebens, mit Gott selber. Das ist ja auch seine Aufgabe. Jesus verbindet uns mit Gott, mit der Quelle des Lebens. Und von jetzt an bestimmen wir beide dein Schicksal. Du gehörst zu mir. Du gehörst nicht der Krankheit. Du gehörst nicht deiner Vergangenheit, sondern wir beide, wir gestalten die Zukunft. Du gehörst zu mir. Und so entreißt Jesus mit diesem Zuspruch, mit dieser Anrede, ihn aus dieser Umklammerung seines Schicksals und seiner Schuld, denn er war ja schuldig geworden, offensichtlich, sonst hätte Jesus ihm ja nicht die Schuld, den Zuspruch der Schuldvergebung gesagt. Woran war er schuldig geworden? Was war eigentlich seine Schuld, die ihm hier vergeben wird aus dem Munde Jesu? Ich denke, seine Schuld lag darin, dass er nie diese elterlichen Zuschreibungen hinterfragt hat, ob die wirklich stimmen, sondern sie einfach eins zu eins für sich selber auch als Erwachsener dann übernommen hat und geglaubt hat und sich daran orientiert hat. Das war seine Schuld. Denn es war Gift, was er dort damals im Elternhaus gehört und gesehen hat. Jesus löst ihn auch von dieser falschen Sicht auf sich selber, von seinem verkehrten Selbstbild. Befreit ihn aus dieser Umklammerung. Interessant ist, dass hier keine Beichte oder keine Bitte um Vergebung genannt wird, sondern sie wird ihm sozusagen einfach daliegend zugesprochen, ohne dass er überhaupt einen Satz, wir hören gar nichts von ihm, sagt. Aber manchmal kann es wichtig sein, dass wir mit Gott darüber reden oder mit Jesus, dass wir ihm das sagen, was uns klar geworden ist, woran wir und in welcher Weise wir schuldig geworden sind. Ich tue das stellvertretend mit den Worten einer Frau, die das für sich einmal formuliert hat in der Begegnung mit dieser Geschichte. Ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte ein anderes Leben haben, nicht das, das sich mir bot. Frei wollte ich sein, frei von den unaufhörlichen Forderungen, die an mich gestellt wurden, frei endlich auch von mir selbst. Ein anderer Mensch wollte ich sein, nicht mehr der Unverstandene, der Getretene. Doch man kann nicht ein anderer sein, man kann nur anders werden. Ich vermochte nicht einmal das. Dazu hätte ich mich dem Leben stellen müssen. Doch ich war immer auf der Flucht. Zuerst flüchtete ich mich in Tagträume, dann in die Arme eines Mannes, zuletzt in die Krankheit. Es brachte nichts ein. Ich musste für alles bezahlen. Schuld erlischt nie, solange man andere dafür verantwortlich macht. Das ist jetzt vorbei. Ich habe mich erkannt und ich bekenne mich schuldig. Dir, mein Gott, bekenne ich, dass ich das Leben in der Form, in der du es mir gegeben hast, nicht angenommen habe. Ich habe nichts getan, um meine seelischen Kräfte zu entfalten, sodass ich immer ein schwacher Mensch blieb. Herr, ich bin bereit, wieder neu zu beginnen. Ich komme als mündig gewordener Mensch. Schenk mir dein Erbarmen. Drittens, wir können uns wieder bewegen. Dieser Mann darf ja dann auch später aufstehen, er bekommt die Anweisung dazu. Aber schon vorher gibt es Einsprüche von einer ganz eigenartigen Seite. Jesus hat sie erkannt, die Schriftgelehrten. Sie trauten Jesus diese Tat nicht zu, also den Zuspruch der Sündenvergebung. Sie waren der Überzeugung, das steht allein nur Gott zu. Das kann er und darf er auch nicht. Jesus weiß das. Und um ihnen deutlich zu machen, dass er das sehr wohl berechtigt ist, in Gottes Namen Sünde zu vergeben, macht er den Kranken gesund. Es war hier in dieser Geschichte die Heilung ein Kompetenznachweis. Damit auch sie, die Kritiker, überzeugt sind, ja, tatsächlich, Gottes Sohn, er heilt, er darf das. Unsere Einsprüche kommen vielleicht von einer ganz anderen Seite. Vor allem bei denen, die krank sind, schon vielleicht Jahre, Monate an einer Krankheit leiden, immer wieder Gott gebeten haben, er möge sie doch heilen, und es ist nicht geschehen. Viele haben gebetet um Heilung für diesen Menschen, Bruder, Schwester der Gemeinde. Keine Heilung erfolgte. Und dann gibt es manchmal solche ganz Frommen, die sagen, ja, wenn du nur mehr glauben würdest, dann würde Gott dich auch heilen. Dir fehlt es an Glauben. Aber merken Sie, in dieser Geschichte gibt es keinen Zusammenhang zwischen Heilung und Glaube, sondern der Zusammenhang besteht zwischen Glaube und Sündenvergebung. Als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Von daher bleibt es offen, warum du nicht geheilt wurdest bisher. Und wehe uns Seelsorgern, dass wir uns bemühen, eine mögliche Erklärung dafür zu finden. Für die Krankheit oder auch für das Ausbleiben der Heilung. Wir wissen es nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis zwischen dir und Gott. Es ist richtig und sinnvoll, um Heilung zu bitten. Denn Jesus kann auch heute, auch heutzutage, so heilen wie damals. Natürlich, er ist derselbe, heute und in Ewigkeit. Aber warum tut er es nicht? Das Beste ist, mit ihm darüber zu sprechen. Ich werde immer wieder mal gefragt im Krankenhaus, in unserer Klinik. Ja, warum habe ich diese Krankheit? Warum macht Gott mich nicht gesund? Ich weiß es nicht und ich kann es nicht wissen. Aber ich empfehle Ihnen, sprechen Sie mit Gott. Klären Sie das mit ihm. Reden Sie mit ihm darüber. Der eine oder andere wird sicher die Erfahrung gemacht haben, dass Gott ihn tatsächlich durch die Krankheit hindurchträgt und dass er neue Erfahrungen gemacht hat mit Gott, die er sonst so ohne Kranksein gar nicht gemacht hätte. Er ist besser, er hat Gott besser kennengelernt, mehr von Gott erfahren. Ja, das mag im Einzelfall so sein. Und wie schön. Aber dass andere nicht gesund werden, verzweifeln oder gar sterben an ihrer Krankheit, es bleibt ein Geheimnis zwischen Gott und dem Kranken. Und da müssen wir es auch belassen. Ein letzter Gedanke und damit schließe ich die Predigt. Jesus sagt dem Gelähmten, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und wenn Jesus eine solche Anweisung gibt, dann schwingt damit immer mit auch das Zutrauen, dass jemand, der das hört, es auch tun kann. Und ich vermute, das war das erste Mal in diesem Leben dieses Mannes, dass er hörte, dass ihm jemand etwas zutraut. Du kannst das. Du kannst auf eigenen Füßen stehen, auf eigenen Beinen. Du kannst deinen Lebensweg unter deine eigenen Füße nehmen. Steh auf, nimm deine Matte, dein Bett und geh. Ja, Jesus traut uns das Leben tatsächlich zu. Er traut uns zu, dass wir es gebacken kriegen. Wir müssen es ja auch nicht alleine machen, sondern er geht ja mit. Wir sind ja mit ihm verbunden. Wir haben ihn ja an unserer Seite, vor uns, hinter uns, um uns, über uns. Er ist da. Ja, natürlich können wir dann auch das Leben gebacken kriegen. Unseren Lebensweg unter die Füße nehmen, den nächsten Schritt wenigstens tun. Die wichtige Entscheidung, die ansteht, endlich treffen. Das nötige Gespräch zu führen, das klärende Gespräch, was ansteht, anzupacken. Und zu merken, ja, tatsächlich, es geht. Man kann sich das als physiotherapeutisch kaum vorstellen. Dieser Mann, der ja vielleicht als Kind mal laufen konnte, dann hat er es aufgegeben, aus genannten Gründen. Wie soll das gehen mit der Muskulatur? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jesu Zutrauen ist so stark, dass dieser Mann es tatsächlich schafft, auf eigenen Beinen zu stehen. Obwohl ihm das ganz fremd war. Und manchmal mutet uns Gott tatsächlich etwas zu tun, zu was uns völlig fremd ist. Das war ja für den Mann auch völlig fremd. Hinzustellen und zu gehen. Er mutet uns manchmal das zu, was uns wirklich fremd und sogar unmöglich erscheint. Im Vertrauen auf ihn würde es gelingen, können Sie den nächsten Schritt tun mit ihm. In Gottes Namen. Amen.